Rainer, lies mal vor. 12. Kapitel, Teil 2. Brief von Mina Harker an Lucy Westenra, von der Adressatin nicht mehr geöffnet. 17. September.
Teuerste Lucy, es ist mir, als sei ein Jahrhundert verflossen, seit ich das letzte Mal von dir hörte, oder vielmehr, seit ich dir schrieb. Du wirst mir großmütig verzeihen, ich weiß es, wenn du den Pack Neuigkeiten erfahren haben wirst, den ich dir zu berichten habe. Also, ich habe meinen Mann wohlbehalten nach Exeter zurückgebracht. Als wir dort ankamen, erwartete uns an der Station ein Wagen, und in ihm, trotz eines Gichtanfalls, Herr Hawkins. Er nahm uns mit in sein eigenes Haus, wo er einige Zimmer reizend und bequem für uns hatte einrichten lassen, und wir speisten gemeinschaftlich. Nach Tisch sagte Herr Hawkins:
»Meine Lieben, ich trinke auf euer Glück und Wohlergehen. Ich wünsche, dass euch jederzeit reicher Segen zuteil werde. Ich kenne euch beide von Jugend auf und habe euch mit Liebe und Stolz heranwachsen sehen. Nun wünsche ich, dass ihr euer Heim hier bei mir aufschlagt. Ich habe nicht Kind noch Kegel, alle sind dahin. Und wenn ich einmal nicht mehr bin, so ist das, was ich besitze, euer Eigen.«
Liebste Lucy, ich weinte, als Jonathan und der alte Herr sich die Hände drückten. Wir verlebten einen sehr, sehr glücklichen Abend. Und so sind wir denn hier in diesem herrlichen alten Haus. Sowohl von meinem Schlafzimmer als auch vom Wohnzimmer aus sehe ich auf die Ulmen, die die Kathedrale umgeben und sich mit ihren dicken, dunklen Stämmen scharf von den gelblichen Wänden abheben. Ich höre Tag für Tag die Raben hoch oben krächzen, schnattern und klatschen, wie eben die Raben es tun, und die Menschen. Ich werde dir wohl nicht besonders versichern müssen, dass ich sehr fleißig bin, denn in einem neuen Haushalt gibt es ja unendlich viel zu besorgen. Jonathan und Herr Hawkins sind auch den ganzen Tag beschäftigt. Jetzt, da Jonathan sein Teilhaber ist, hat er ihm über die Klienten manches zu sagen. Wie geht es deiner guten Frau Mutter? Ich wollte, ich könnte rasch auf ein paar Tage nach der Stadt kommen, um euch zu sehen, Liebste, aber ich kann ja nicht weg mit dieser Arbeitslast auf den Schultern. Und Jonathan bedarf doch auch immer noch der Pflege. Allmählich setzt er wieder Fleisch an. Er war furchtbar mitgenommen von der langen Krankheit. Und jetzt noch fährt er zuweilen nachts aus dem Schlafe auf und zittert an allen Gliedern, bis es mir gelingt, ihn zu seiner gewohnten Ruhe zurückzubringen. Gottlob werden diese Anfälle immer seltener, und ich hoffe, dass sie über kurz oder lang ganz verschwinden. Nun aber habe ich dir genug von mir erzählt, nun will ich auch etwas von euch wissen. Wann ihr heiraten werdet und wo, wer die Trauung vollziehen wird und was du anziehst. Lass mich alles erfahren, Herzchen. Erzähle mir alles, denn es gibt nichts, was für dich von Interesse ist und mir gleichgültig wäre. Jonathan beauftragt mich, dir seine respektvollsten Empfehlungen zu übermitteln. Aber ich glaube, dass das von dem jüngsten Teilhaber der angesehenen Anwälte Hawkins und Harker nicht genug ist. Deshalb, weil du mich gern hast und er mich und ich dich im vollsten Sinne des Wortes, so richte ich dir einfach seine herzlichsten Grüße aus. Also, genug für heute, liebste Lucy. Ich wünsche dir alles Gute. Stets deine, Mina Harker.
Bericht von Patrick Hennessy, Dr. Med, Mitglied der Königlichen Ärztlichen Gesellschaft, Königlichen Rat etc. etc. an John Seward, Doktor der Medizin. 20. September. Werter Herr, Ihrem Wunsche entsprechend lege ich einen Bericht bei über alles, was Sie mir übertragen haben. Was den Patienten Renfield betrifft, habe ich Ihnen viel zu sagen. Er ist ein zweites Mal ausgebrochen. Die Sache hätte ein sehr unangenehmes Ende nehmen können. Sie ist aber noch glücklich abgelaufen und hatte weiter keine üblen Folgen. Heute Nachmittag fuhr ein Frachtwagen an dem verlassenen Haus vor, das uns benachbart ist. In dem Haus, zu dem der Patient, wie Sie sich erinnern werden, zweimal geflüchtet ist. Die Leute hielten an unserem Gittertor, um den Portier nach dem Weg zu fragen, da sie fremd seien. Ich selbst sah gerade zum Fenster des Arbeitszimmers hinaus und rauchte meine Zigarre, als ich einen von ihnen direkt auf das Haus zukommen sah. Als er unten an Renfields Fenster vorbeiging, begann der Patient von innen heraus auf ihn zu schelten und legte ihm alle erdenklichen Schimpfnamen bei. Der Mann, der sehr bescheiden zu sein schien, begnügte sich damit, ihn einen frechmäuligen Bettler zu nennen, worauf unser Freund ihm vorwarf, dass er ihn beraube, und ihm drohte, ihn zu ermorden, selbst wenn er dafür an den Galgen käme. Ich öffnete das Fenster und machte dem Mann ein Zeichen, er solle keine Notiz davon nehmen. Er gab sich zufrieden, sah im Garten umher und schien plötzlich sich bewusst zu werden, wo er sich befand. Dann sagte er, »Gott segne Sie, Herr, und ich werde doch nicht darauf achten, was mir in einem Narrenhaus gesagt wird. Aber ich bedauere Sie und den Direktor, dass Sie mit einem solchen schlimmen Patron unter einem Dach leben müssen.« Dann erkundigte er sich sehr höflich nach dem Weg, und ich erklärte ihm, wo sich die Einfahrt zu dem leeren Haus befand. Er ging nun weg, verfolgt von Drohungen, Flüchen und Schmähungen unseres Patienten. Ich begab mich hinunter, um die Ursache von Renfields Ärger zu erfahren, da er sonst ein wohlerzogener Mann ist und außer seinen Tobsuchtsanfällen noch nie sich etwas derartiges ereignet hatte. Ich fand ihn zu meinem Erstaunen vollständig beruhigt vor und nach seiner Art ganz lustig. Ich wollte das Gespräch auf den Zwischenfall lenken, aber er fragte mich freundlich, was ich meine, und schien den Glauben in mir erwecken zu wollen, dass er von der ganzen Sache absolut nichts mehr wüsste. Es war das, leider muss ich es sagen, wieder ein neues Beispiel seiner Verschlagenheit, denn nach kaum einer halben Stunde hörte ich schon wieder von ihm. Diesmal war er aus dem Fenster seines Zimmers gestiegen und rannte die Allee hinunter. Ich beauftragte die Wärter, mir zu folgen, und lief ihm nach, da ich fürchtete, er könne etwas Übles im Schilde führen. Mein Verdacht bewahrheitete sich auch. Ich sah den Wagen, der vorher an unserem Haus vorbeigefahren war, den Weg daherkommen. Er hatte nur einige große hölzerne Kisten aufgeladen. Die Leute wischten ihre Stirnen und sahen ganz rot aus, wie von einer großen Anstrengung. Ehe ich ihn noch erreicht hatte, sprang schon unser Patient auf sie zu, riss einen von ihnen vom Wagen und stieß ihn mit dem Kopf auf die Erde. Hätte ich ihn nicht noch rechtzeitig gepackt, ich glaube, er hätte den Mann getötet. Der andere Fuhrmann sprang herunter und schlug ihn mit dem Stiele seiner Peitsche über den Kopf. Es war ein furchtbarer Schlag, aber Renfield schien ihn nicht zu beachten, sondern fasste auch den neuen Gegner und rang nun mit uns dreien, indem er uns herumwarf, als wären wir junge Kätzchen. Sie wissen, ich bin gerade kein Leichtgewicht. Die beiden anderen waren plumpe Kerle. Anfangs kämpfte er stillschweigend. Als wir aber allmählich seine Herr wurden und die Wärter ihm die Zwangsjacke anlegten, begann er zu schelten.
»Ich will euch lehren, mich zu berauben! Ihr sollt mich nicht Zoll für Zoll umbringen! Ich werde für meinen Herrn und Meister kämpfen!«
Er erging sich noch in allen möglichen unzusammenhängenden Wahnreden. Nicht ohne bedeutende Schwierigkeiten brachten wir ihn nach Hause in seine Gummizelle. Einer der Wärter, Hardy, hatte sich den Finger gebrochen. Ich habe ihn sogleich in Behandlung genommen. Es geht ihm ganz gut. Die beiden Fuhrleute drohten zuerst laut mit einer Schadensersatzklage und schworen, die ganze Strenge des Gesetzes gegen uns in Anwendung bringen lassen zu wollen. In ihre Drohungen aber mischte sich leise eine Art Beschämung, dass sie zu zweien sich von einem schwachen Narren hatten besiegen lassen. Sie sagten, wenn sie nicht schon ihre ganze Kraft beim Aufheben und Verladen der schweren Kisten hätten dransetzen müssen, hätten sie kurzen Prozess mit ihm gemacht. Sie gaben als weiteren Grund für ihre Niederlage ihren außerordentlichen Durst an, den sie bei ihrer staubigen Beschäftigung und bei der großen Entfernung von jeglichem Wirtshaus bekommen hätten. Ich verstand ihre Anspielung wohl, und nach einem Glas steifen Grogs, besser gesagt mehrerer solcher, und nachdem ich jedem einen Souverän in die Hand gedrückt, ließ die Heftigkeit ihrer Drohungen nach. Sie schworen, dass sie es gerne mit noch bösartigeren Narren aufnehmen würden, wenn ihnen dadurch das Vergnügen zum Teil würde, einen ebenso netten Mann wie den Unterzeichneten kennenzulernen. Ich schrieb mir Namen und Adresse auf für den Fall, dass man ihrer einmal bedürfen sollte. Ich werde Ihnen alles Wichtige, was hier vorfällt, berichten und wenn sich etwas von besonderer Bedeutung ereignen sollte, telegrafieren. Gestatten Sie den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung, Patrick Hennessy. Brief. Mina Harker an Lucy Westenra. Von der Adressatin nicht mehr geöffnet. 18. September.
Meine liebe Lucy, ein furchtbarer Schlag hat uns getroffen. Herr Hawkins ist plötzlich gestorben. Manche mögen ja sagen, das sei doch nicht so schlimm für uns. Aber wir haben ihn so lieb gewonnen, dass es uns ist, als hätten wir einen Vater verloren. Ich kannte ja weder Vater noch Mutter, und so ist mir der Tod eines edlen, guten Mannes wirklich ein Schlag. Auch Jonathan ist sehr verstört. Nicht die Trauer, die tiefe Trauer allein ist es um den teuren, lieben Mann, der ihm sein ganzes Leben lang ein Freund gewesen ist, ihn wie einen Sohn gehalten und ihm nun schließlich ein Vermögen hinterlassen hat, das für so bescheidene Leute wie wir fürstlich zu nennen ist. Jonathan fühlte es auch in anderer Hinsicht. Er sagt, dass die Verantwortung, die von nun ab auf ihm lastete, ihn nervös mache. Er beginnt, an sich selbst zu zweifeln. Ich versuche, ihn aufzuheitern, und mein Glaube an ihn hilft ihm, wieder an sich selbst zu glauben. Aber auch der furchtbare Schock, den er erlitten, hängt ihm noch nach. Oh, es ist zu traurig, dass eine so gute, einfache, edle, starke Natur wie die seine, eine Natur, die es ihm ermöglichte, mit Hilfe unseres guten, teuren Freundes in wenigen Jahren vom Praktikanten zum Chef aufzusteigen, so sehr angegriffen ist. Verzeih mir, Liebste, wenn ich dir mitten in deinem Glück mit meinem Jammer das Herz schwer mache. Aber ich muss irgendjemand mein Herz ausschütten, denn es macht mich schrecklich müde, Jonathan immer eine tapfere, liebenswürdige Miene zu zeigen. Hier habe ich niemand, dem ich mich anvertrauen könnte. Mir ist ganz Angst, dass wir übermorgen nach London müssen. Aber Herr Hawkins hat letztwillig angeordnet, dass er in einem Grab mit seinem Vater ruhen wolle. Da gar keine Verwandten da sind, kommt Jonathan als Hauptleidtragender in Betracht. Ich werde zu euch kommen, liebe Lucy, und sei es auch nur auf ein paar Minuten. Mit herzlichem Glückwunsch, stets, deine Mina Harker.
Dr. Sewards Tagebuch. 20. September. Nur Selbstüberwindung und Gewohnheit können mich heute veranlassen, einen Eintrag in das Tagebuch zu machen. Ich bin so elend, so niedergedrückt, so verzweifelt an der Welt und allem, was in ihr ist, dass es mir ganz gleich wäre, wenn ich jetzt das Rauschen der Fittiche des Todesengels vernehmen müsste. Und seine grausigen Fittiche haben gerauscht. Lucys Mutter und Arthurs Vater und nun, ich will weiter an meine Arbeit gehen. Ich löste unsere Abmachung gemäß Van Helsing in der Wache an Lucys Bett ab. Wir baten Arthur, sich auch etwas Ruhe zu gönnen, aber anfänglich lehnte er ab. Ich musste ihm erst klar machen, dass wir ja seiner Hilfe unter Umständen morgen wieder bedürften und dass Lucy darunter leiden müsste, wenn wir alle vor Erschöpfung zusammenbrechen. Das wirkte, und er entschloss sich zum Gehen. Van Helsing redete ihm sehr gütig zu. »Kommen Sie, mein Freund«, sagte er, »kommen Sie mit mir. Sie sind ja auch krank und schwach und hatten außerdem Angriff auf Ihre körperliche Leistungsfähigkeit, den wir ja alle kennen, noch genug Sorge und innere Pein zu erdulden. Sie dürfen nicht allein bleiben, denn allein sein heißt der Angst und dem Schrecken ausgesetzt zu sein. Kommen Sie in das Wohnzimmer, dort stehen zwei Sofas und dort brennt ein warmes Feuer. Sie werden auf dem einen, ich auf dem anderen Sofa liegen und unsere Sympathie wird uns gegenseitig ein Trost sein, auch wenn wir nicht sprechen und selbst wenn wir schlafen.« Arthur entfernte sich mit ihm, indem er noch einen langen, sehnsüchtigen Blick auf Lucy warf, die in ihren Kissen lag, fast weißer als die Leinwand. Sie lag ganz still und ich sah mich im Zimmer um, ob alles in gehöriger Ordnung sei. Der Professor hatte in diesem und im anliegenden Zimmer von Knoblauch reichlich Gebrauch gemacht. Die Fenstergesimse waren damit begrenzt, und um Lucys Hals, über dem seidenen Tuch, das Van Helsing ihr angelegt, schlang sich ein Gewinde der stark duftenden Blüten. Lucy atmete keuchend. Ihr Gesicht sah schauerlich aus, denn der offene Mund zeigte ihr bleiches Zahnfleisch. Ihre Zähne sahen in dem schwachen, ungewissen Licht länger und schärfer aus als am Morgen. Im Besonderen, es war vielleicht auch eine Täuschung durch das Licht, schienen die Eckzähne länger und schärfer als die anderen. Ich setzte mich an ihrem Bett nieder und im gleichen Augenblick bewegte sie sich, als sei sie ungehalten. Zugleich vernahm ich vom Fenster her ein dumpfes Klopfen und Flattern. Ich schlich mich leise hin und spähte durch einen Ritz des Vorhanges hinaus. Es war heller Mondschein und ich konnte erkennen, dass das Geräusch von einer großen Fledermaus herrührte, die, in großen Kreisen fliegend, zweifellos durch das, wenn auch schwache Licht angezogen, hin und wieder mit ihren Schwingen das Fenster streifte. Als ich auf meinen Platz zurückkehrte, bemerkte ich, dass Lucy ihre Lage etwas verändert und die Knoblauchblüten von ihrem Hals gerissen hatte. Ich brachte sie so gut als möglich wieder in Ordnung und nahm dann meine Wache auf. Nach einiger Zeit wachte sie auf und ich gab ihr etwas zu essen, wie es Van Helsing angeordnet hatte. Sie nahm nur wenig zu sich und auch das nur mühsam. Das unbewusste Ringen um Kraft und Gesundheit, das ihre bisherige Krankheit immer begleitet hatte, schien sie aufgegeben zu haben. Eigentümlich war es, dass sie in dem Augenblick, da sie wieder zu sich kam, die Knoblauchblüten krampfhaft an sich zog. Wenn sie in ihrem lethargischen Schlaf lag und schwer atmete, stieß sie die Blüten von sich. Sobald sie aber erwachte, griff sie rasch danach. Ein Irrtum war in diesem Punkt nicht möglich. Denn in den noch folgenden Stunden wechselten Schlaf und Wachen häufig, und man konnte jedes Mal die entsprechende Bewegung beobachten. Um 6 Uhr löste mich Van Helsing ab. Arthur war gerade in einen Halbschlummer verfallen. Wir gönnten ihm seine Ruhe. Als Van Helsing Lucy ansah, konnte ich das zischende Atemholen wieder vernehmen. Er flüsterte:
»Ziehen Sie die Vorhänge auf, ich brauche Licht.«
Dann beugte er sich nieder und untersuchte sie genau, wobei sein Gesicht fast ihren Körper berührte. Er entfernte die Blüten und lüftete das seidene Tuch um ihren Hals. Er prallte erschreckt zurück und ich hörte ihn rufen:
»Mein Gott!«
Es seien die Worte in seiner Kehle erstickt. Ich beugte mich nun auch über die Kranke und sah sie an. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Die Wunden an der Kehle waren vollkommen verschwunden. Ganze 5 Minuten stand Van Helsing da und starrte sie an. In seinem Antlitz lag furchtbares Grauen. Dann wandte er sich an mich und sagte:
»Sie muss sterben. Es wird nicht mehr lange dauern. Es ist nun ein großer Unterschied, ob sie bei vollem Bewusstsein oder bewusstlos stirbt. Wecken Sie Arthur. Er verlässt sich auf uns. Wir haben es ihm ja versprochen.«
Ich ging in das Speisezimmer und weckte Arthur auf. Er wusste ein paar Augenblicke nicht, wo er war. Als er aber das Sonnenlicht durch die Fensterläden hereindringen sah, dachte er, er sei schon zu spät dran und gab seiner Befürchtung Ausdruck. Ich versicherte ihm, dass Lucy immer noch schlafe und teilte ihm dabei schonend mit, dass Van Helsing und ich fürchteten, das Ende sei nah. Er bedeckte sein Gesicht mit den Händen und sank am Sofa in die Knie. Er betete, das Haupt auf den Armen liegend, etwa 1 Minute, während seine Schultern vor Schmerz zuckten. Ich nahm seine Hand und hob ihn auf. »Kommen Sie, mein lieber guter Freund«, sagte ich, »nehmen Sie alle Ihre Kraft zusammen. So ist es am besten und Sie machen es ihr nicht noch schwerer.« Als wir in Lucys Zimmer traten, sah ich, dass Van Helsing mit seiner steten Fürsorge alles etwas in Ordnung gebracht hatte. Er hatte sogar Lucys Haar gekämmt, so dass ihre goldigen Locken über das Kissen niederfielen. Bei unserem Eintritt öffnete sie die Augen und flüsterte, indem sie Arthur anblickte:
»Arthur, du, mein Liebster, wie froh ich bin, dass du kommst.«
Er trat näher heran, sie zu küssen, aber Van Helsing hielt ihn zurück.
»Nein«,
sagte er leise,
»noch nicht.
Halten Sie Ihre Hand. Das wird Ihr wohler tun.« Arthur ergriff ihre Hand und kniete neben ihrem Bett nieder. Sie sah ihn voll Liebe an. Ihr Gesicht war mild und die Augen strahlten in engelhafter Schönheit. Dann schlossen sich allmählich ihre Augen und sie fiel in Schlaf. Einige Zeit hob und senkte sich ihre Brust ruhig und regelmäßig, und der Atem war sanft wie der eines schlafenden Kindes.
Dann aber kam plötzlich jene seltsame Veränderung, die mir schon in der Nacht aufgefallen war. Ihr Atem wurde keuchend, der Mund öffnete sich und das bleiche, zurückgezogene Zahnfleisch ließ die Zähne überaus lang und spitz erscheinen. Suchend, unbewusst wie eine Nachtwandlerin, öffnete sie ihre Augen, die zugleich hart und traurig aussahen, und sagte mit leiser, wollüstiger Stimme, wie ich sie noch nie von ihr gehört:
»Arthur, mein Geliebter, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Küsse mich.«
Arthur beugte sich hastig über sie, um sie zu küssen. Aber im gleichen Augenblick sprang Van Helsing, der, wie ich, über den Klang ihrer Stimme erstaunt war, auf ihn zu und riss ihn am Genick packend mit beiden Händen weg. Einen so furchtbaren Kraftaufwand hatte ich noch nie bei ihm gesehen und hätte ihn dessen auch nicht für fähig gehalten. Er schleuderte ihn förmlich durch das Zimmer zurück. »Um Himmels Willen nicht!« rief er. »Retten Sie Ihre Seele und die Ihrer Braut!« Und er stand zwischen ihnen wie ein Löwe, der sich zur Wehr setzt. Arthur war so erstaunt, dass er nicht wusste, was er tun oder sagen sollte. Einen Augenblick sah es aus, als wolle er sich auf Van Helsing stürzen. Aber dann beherrschte er sich und blieb schweigend, abwartend auf dem gleichen Fleck stehen. Ich hielt meine Augen beobachtend auf Lucy gerichtet, ebenso auch Van Helsing. Und wir sahen, wie einen Augenblick lang eine furchtbare Wut ihr Antlitz verzerrte. Die scharfen Zähne bissen aufeinander. Dann schlossen sich ihre Augen und der Atem ging mühsam aus und ein. Kurze Zeit danach schlug sie wieder die Augen auf, in denen die uns so bekannte Güte schimmerte. Sie streckte ihre bleiche, abgemagerte Hand aus dem Bett und ergriff die große, braune Hand von Helsings. Sie zog sie an sich und küsste sie.
»Mein treuer Freund«, sagte sie, »und auch der seine, oh, stehen Sie ihm bei und geben Sie mir den Frieden.«
»Ich schwöre es«, sagte er feierlich, indem er neben ihr niederkniete und die Hand emporhob wie einer, der einen Eid leistet. Dann wandte er sich an Arthur und sagte zu ihm: »Kommen Sie her, lieber Freund. Nehmen Sie Lucys Hand und geben Sie einen Kuss auf die Stirn. Aber nur einen!« Ihre Augen trafen sich anstelle der Lippen, und so schieden sie. Lucys Augen schlossen sich wieder. Van Helsing, der in nächster Nähe geblieben war, nahm Arthur am Arm und zog ihn hinweg. Der Atem der Sterbenden wurde dann keuchend und hörte plötzlich auf.
»Es ist alles vorüber«,
sagte Van Helsing leise. »Sie ist tot.« Er nahm Arthurs Arm und führte ihn in das Wohnzimmer, wo er sich niedersetzte und das Gesicht in den Händen verbarg. Er weinte, dass mir fast das Herz brach. Ich begab mich in das Sterbezimmer zurück und traf Van Helsing, wie er unverwandt auf die Leiche blickte. Sein Gesicht war furchtbar ernst. Die Tote schien sich verändert zu haben. Der Tod hatte ihr einen Teil ihrer Schönheit zurückgegeben. Ihr Gesichtchen hatte wieder etwas Rundung bekommen und die Lippen hatten ihre gespenstische Blässe verloren. Es war, als hätte der Tod das Blut, was nun nicht mehr nötig war, um das Herz im Gang zu halten, dazu verwendet, um die rauen Linien, die seine grausame Hand in das Antlitz gerissen, etwas auszugleichen. Wir glaubten, sie sterben, dass sie schlief, und schlafen, dass sie starb. Ich stand neben Van Helsing und sagte: »Nun hat sie wenigstens Frieden gefunden, das arme Mädchen. Nun ist alles zu Ende.« Er wandte mir sein Gesicht zu und sagte mit tiefem, feierlichem Ernst: »Nein, nein, leider nein. Das ist erst der Anfang.« Ich fragte, was er damit sagen wollte, aber er schüttelte nur den Kopf und antwortete: »Wir können für den Augenblick nichts tun, nur abwarten und die Augen offen halten.«